Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, ich möchte die Grundbotschaft der Predigtstunde mehrmals ganz deutlich unterstreichen. Und die Grundbotschaft geht's darum, was auch schon in unserer Lektion angesprochen ist, dass durch meine Verbindung mit Jesus Christus es Auswirkungen hat auf mich, auf mein Leben und auf mein eine Beziehung zu meinem Nächsten und zu der Welt. Und an dieser Stelle kommt jetzt normalerweise meine Kindergeschichte. Und aufgrund der Ferien sind die meisten Kinder nicht da, aber die Emma ist da. Und von daher habe ich mir eine Kindergeschichte, ich wollte eigentlich eine ganz andere nehmen, aber ich habe dann eine Kindergeschichte gefunden, Emma, für dich und für die, die noch das Kind in sich tragen. Und habe ich eine Kindergeschichte gefunden, die eigentlich ganz gut zu unserem Thema passt, was so das Verhalten betrifft. Es spricht mich selber persönlich sehr an, weil ich ja genauso ein Typ bin. Es geht um Schmuser und eine Schmuserfrau. Ich bin zwar keine Schmuserfrau, aber ich bin auf jeden Fall ein Schmusermann. Und da heißt es, vor langer Zeit lebten die Menschen auf dieser Welt zufrieden und glücklicher als heute. Jedem wurde damals bei der Geburt ein kleiner und warmer Sack mit auf den Lebensweg gegeben. In diesem Sack befanden sich unzählige warme Schmuser, die jeder seinen Mitmenschen verschenken konnte, wann es ihm beliebte. Die Nachfrage nach diesen Schmusern war groß, denn wer einen Geschenk bekam, fühlte sich am ganzen Körper wollig, warm und liebkost. Wenn einer ausnahmsweise einmal zu wenig Schmuser geschenkt bekam, lief er Gefahr, sich eine schlimme Krankheit einzuhandeln, die zu Verschrumpelung und Verhärtung und gar zum Tode führen konnte. Aber zum Glück war es damals leicht, Schmuser zu bekommen. Immer wenn einem danach war, konnte man auf einen anderen zugehen, um einen Schmuser zu bitten. Der andere holte selbstverständlich einen aus seinem Sack und sobald man sich diesen Schmuser zum Beispiel auf die Schulter gelegt hatte, fühlte man sich wohl und bekam ein rundum gutes Gefühl. Die Menschen erbaten oft Schmuser voneinander und da sie auch freigebig verteilt wurden, war es kein Problem, genügend davon zu bekommen. Alle Menschen fühlten sich die meiste Zeit wohl und glücklich und lieb gehabt. Ja, bis eines Tages jemand begann, den Menschen einzureden, dass ihnen die Schmuser bald ausgehen werden, wenn sie weiter so freigebig damit sind. Und die Menschen glaubten es seltsamerweise. Sie fingen an, über ihre Schmuser zu wachen und nicht mehr so großzügig damit umzugehen. Viele beobachteten neidisch ihre Mitmenschen, wenn diese anderen einmal einen Schmuser schenkten, wurden oft böse und machten ihnen Vorwürfe. Die Kinder lernten das schnell von ihren Eltern. Sie merkten, dass es scheinbar falsch ist, seine Schmuse all denen zu verschenken, die sie brauchten. Obwohl immer noch jeder in seinem Sack genügend Schmuser fand, holten die Menschen immer seltener einen hervor. Die Folgen waren schrecklich. Immer weniger Menschen erhielten die Schmuser, die sie brauchten. Immer mehr fühlten sie sich nicht mehr warm, glücklich und liebkost. Viele wurden krank, einige starben gar an Schmusermangel. Da erfand jemand etwas Neues, kalte Fröstler. Er verkaufte jemand einen Sack mit kalten Fröstler. Die Fröstler sahen genauso aus wie die Schmuser und nur gaben sie den Menschen kein warmes und liebkosendes Gefühl, sondern ein kaltes, fröstelndes. Aber sie ließen immer die Menschen nicht mehr verschrumpeln und sterben. Wenn jetzt jemand einen warmen Schmuser haben wollte, konnten ihm die Leute, die Angst um ihren Schmuservorrat hatten, stattdessen einen Fröstler anbieten. Oft gingen zwei Menschen aufeinander zu, in der Hoffnung, vom anderen einen Schmuser zu bekommen. Doch dann überlegte er sich der eine oder andere noch einmal und am Ende gaben sie sich nur kalte Fröstler. Zwar starben noch keine Menschen an Schmusermangel, weil sie ihn einigermaßen mit Fröstern ausgleichen konnten, aber die meisten fühlten sich nicht mehr wohl, liefen verbittert um und vom Leben enttäuscht umher. Schmuser waren ungeheuer wertvoll geworden. Eltern ermahnten ihre Kinder, sich genau zu überlegen, wem sie einen Schmuser geben. Paare wachten eifersüchtig über die Schmuservorrat des anderen. Kinder neideten ihren Eltern die Schmuser, die sich gegenseitig gaben. Früher waren oft viele Menschen in Gruppen zusammengekommen, ohne sich darum zu kümmern, wer wem Schmuser schenkte. Jetzt schlossen sich alle zu Paaren zusammen und behielten misstrauisch ihre Schmuser für sich. Wer versehentlich oder weil er gerade Lust dazu hatte, einmal einen anderen eine Schmuser gab, fühlte sich auch gleichzeitig danach schuldig, weil er wusste, dass ihm sein Partner das übel nehmen würde. Und wer keinen freigebigen Partner finden konnte, musste sich Schmuser kaufen, wenn er welche wollte und für das Geld Überstunden machen. Einige Leute wurden irgendwie beliebter als die anderen und bekamen eine Menge Schmuser, ohne selber welche hergeben zu müssen. Sie verkauften dann ihre Schmuser zu hohen Preisen. Ein paar ganz raffinierte Menschen hatten eine Idee. Sie sammelten kalte Fröstler, die ja recht billig in den Mengen zu haben waren, und verkauften sie für viel Geld als warme Schmuser. Diese scheinbar warmen und flauschigen Schmuser waren in Wirklichkeit nichts weiter als Schmuserimitationen und schufen noch mehr Probleme. Sie hinterließen nach ihrem Gebrauch das Gefühl, etwas verpasst zu haben, machten regelrecht süchtig danach, immer wieder und immer mehr davon zu kaufen. Über die Süchtigen regten sich die normalen Menschen furchtbar auf. Allzu oft passierte es, dass sich zwei Menschen trafen, um warme Schmuser auszutauschen, um ein gutes Gefühl zu bekommen, benutzten aber dafür die Imitaten. Nach den ersten Minuten oder Stunden spürten sie dann, dass ihnen nur ein kaltes, fröstendes und leeres Gefühl geblieben war, die sie so schnell wie möglich wieder loswerden wollten. Deshalb kauften sie schnell neue und gerieten in einen Kreislauf, aus dem sie allen alleine niemals herausfinden konnten. Und überhaupt gab es in dieser Zeit viel Verwirrung unter den Menschen. Keiner fand sich mehr so zurecht, wie es früher gewesen war, und alles nur, weil jemand ihnen eingeredet hatte, es gebe nicht genügend warme Schmuser. Vor kurzem kam nun eine Frau zu uns. Sie sorgte sich überhaupt nicht um ihren Schmuservorrat und verteilte sie so freigebig wie sonst, sogar wie niemand sonst, sogar ohne darum gebeten worden zu sein. Man nannte sie schnell die Schmuserfrau. Die Erwachsenen waren anfangs sehr verärgert. Gibt doch diese Frau den Kindern die fixe Idee, es gebe immer genügend Schmuser in ihren Säcken. Die Kinder mögen diese Frau sehr und lernen langsam wieder, dass es immer ausreichend Schmuser geben wird. Doch die Erwachsenen sind schon so verhärtet und festgefahren in ihren Vorstellungen, dass die Botschaft der Schmuserfrau nicht begreifen. Jetzt wird sogar ein Gesetz erlassen, das den verschwenderischen Gebrauch von Schmusern unter Strafe stellt. Es soll die Kinder davor schützen, ihre Schmuser zu vergeuden. Zum Glück kümmern sie sich nicht alle um dieses Gesetz. Und wir können hoffen, dass auch die Erwachsenen sich langsam wieder an die Zeit erinnern, in der sich jeder wohl und lieb gehabt fühlte, weil es warme Schmuser in Hülle und Fülle gab. Werden wir eigentlich wieder damit beginnen, so viele Schmuser zu verschenken, wie jeder braucht, fangen wir doch heute schon damit an, so oft wie möglich in unseren Schmusersack zu greifen. Und wir wissen, dass das Einzige, was sich teilt, wenn man es verschenkt, die Liebe ist. Und in diesem Sinne, liebe Emma, das war deine Geschichte. Und an die, die das Kind noch in sich tragen, wünsche ich jedem von uns, dass wir reichlich mit unseren Schmusern großzügig damit umgehen, sodass wir auch so wollig warme Gefühle da bekommen in dieser Geschichte. Und wer Schmuser braucht, ich habe davon genug. Und jeder, der welche haben möchte, kann jederzeit zu mir bekommen und eine Umarmung da abholen. Die Beziehung zu Jesus. Wir haben gerade das Lied gesungen, 364, ach meiner Jesus, wenn ich dich nicht hätte. Die Waltraud hat mich damals mal aufmerksam gemacht, dass da nicht nur wunderschöne Lieder drin stehen, sondern auch wunderschöne Texte. Von daher gucke ich mir da auch diese Texte an. Und da ist es hier auf dieser Seite im Liederbuch, das Geheimnis des Glücks. An Jesus zu glauben bedeutet nicht unbedingt in jeder Hinsicht glücklich zu sein, sondern in Christus etwas zu finden, was einem noch wichtiger wird als das eigene Glück. Das fand ich passt ganz gut dazu. Jetzt zum Thema die Johannesbriefe. Wir haben als Bibelkreis im letzten Quartal 2018 die drei Johannesbriefe zusammen studiert. In einem Quartal. Wir treffen uns zweimal im Monat, damit ihr euch da eine Vorstellung habt, wie wir studieren. Das sind sechsmal. Sechsmal zwei Stunden. Das sind 12 Stunden, die drei Johannesbriefe. Dementsprechend ist es eine große Herausforderung, jetzt in einer knappen halben Stunde euch das jetzt zu vermitteln, was wir in diesen 12 Stunden gemeinsam studiert und erarbeitet habt in dieser segensreichen Zeit. Also da an dieser Stelle auch mal ein Dankeschön an diese besondere Zeit. Und wir wollen es versuchen, in dieser kurzen Zusammenfassung euch einen kurzen Einblick über die Johannesbriefe zu geben, worum es eigentlich in den drei Johannesbriefen so im Gesamten geht und dann auch aus so den kleinen Auswirkungen. Und dazu hat der Marco dann nachher dann auch so ein ganz persönliches kleinen Vortrag, den er selber geschrieben hat und den er schon mal vorgetragen hat und den er auch jetzt mit uns dann teilen wird. An dieser Stelle schon mal vielen Dank, Marco, im Voraus, dass du das dann noch machst. Ja, zum Hintergrund. Die drei Johannesbriefe wurden ca. 90 bis 95 nach Christus in Ephesus verfasst. Der erste Johannesbrief wendet sich gegen ihr Lehrer, also die Gnostiker, wie wir es auch schon in der Offenbarung heute Morgen gehört haben, die in der Gemeinde auftreten und behaupten, dass die Fleischwerdung Christi und sein Heilstod am Kreuz für die Christen keine Relevanz haben. Für diese Irrlehrer hat Christus durch seinen Kommen in die Welt das Heil gebracht. Aus letzterem ziehen sie den Schluss, dass der Heilszuspruch Gottes in Jesus Christus keine Konsequenzen für das alltägliche Leben eines Christen hat. Der Verfasser des ersten Johannesbriefes färbt seine Kritik an die Lehrer apokalyptisch ein und unterstreicht damit, dass er und seine Adressaten in der Endzeit leben. Daher gilt es, standhaft zu bleiben im Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes, der nicht nur wahrer Mensch wurde, sondern dessen Botschaft auch Konsequenzen für das alltägliche Handeln des Christen hat. So bildet die Nächstenliebe, oder wie in der Bibel beschrieben wird, auch als Bruderliebe, weil damals hat man das immer nur die Männer männlichen vorgemacht. Da ist natürlich alle damit eingeschlossen. Das charakteristische Wesensmerkmal des christlichen Glaubens, die sich zum Beispiel in der materiellen Unterstützung der Armen in der Gemeinde realisiert. Zwei Themen stehen im Mittelpunkt des zweiten Briefes. Zunächst geht es um ein Leben in der Wahrheit, was wiederum eine enge Gottesverbundenheit beinhaltet. Dieses Leben findet seine Erfüllung in der Liebe, welche sich in der christlichen Nächstenliebe konkretisiert. So gehören Glaubensüberzeugung und Glaubenspraxis zusammen. Als zweites Thema erscheinen, wie im ersten Johannesbrief, wieder die Irrlehrer, die die Fleischwerdung Jesu Christi ablehnen, da ihre Auffassung der Lehre widerspricht und eine argumentative Auseinandersetzung mit der Auffassung der Irrlehrer nicht stattfindet, wird ihnen die Gastfreundschaft und letztendlich jeglicher soziale Kontakt verweigert. Im Mittelpunkt des dritten Briefes steht der Machtkampf des Ältesten. Da ist der Gemeindeleiter gemeint, oder in manchen Übersetzungen heißt auch der Presbyter, wer den Namen schon mal gehört hat, also der Älteste, mit einem gewissen Diophreses. Diotrephes. Letzterer muss eine einflussreiche Persönlichkeit in der Gemeinde sein, zu der auch Gaius gehört. Dieser Diotrephes agiert gegen den Gemeindeleiter und seine Anhänger. Zudem verweigert er den Missionaren, die nicht aus der Gemeinde stammen, die Gastfreundschaft. Deshalb setzt sich der Gemeindeleiter nachhaltig für die Unterstützung der Missionare ein. Ebenfalls wird Gaius von ihm aufgefordert, das Gute zu tun und nicht in die Fehler des Diotrephes zu verfallen. Der dritte Johannesbrief geht noch nicht von festen Gemeindenstrukturen aus. Eine große Bedeutung scheinen zu dieser Zeit noch die Wandermissionare gehabt zu haben. Martin Luther schrieb über den ersten Johannesbrief: Es ist ein außergewöhnlich schöner Text. Dieser Brief ist ein Brief voller Trost, der ein unruhiges Herz zu trösten vermag.
Wen hat denn Johannes damals getröstet?
Er hat seine Gemeinde getröstet, die sich gespalten hat. In Johannes 2, Vers 19 heißt es: Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Und die ehemaligen Gemeindeglieder versuchen, weitere Mitglieder auf ihre Seite zu ziehen. Deshalb bittet Johannes, die Mitglieder der Gemeinde alles kritisch zu prüfen, was diese Leute sagen. In Vers 4, Vers 1 heißt, in Kapitel 4, Vers 1 heißt es: Ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister.
Und welche Fragen wurden damals diskutiert?
Es ging um Jesus Christus. In Kapitel 2, Vers 22 heißt es: Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist?
Inwiefern haben Sie geleugnet, dass Jesus der Christus ist? Haben Sie nicht an Jesus Christus geglaubt?
Doch, aber Sie haben geleugnet, dass Gott in Jesus Christus ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden ist. In Kapitel 4, 1 bis 3 heißt es: Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott.
Das ist natürlich eine zentrale Aussage des christlichen Glaubens, aber ging es nur um Lehrfragen?
Nein, Glaubenslehre und Glaubenspraxis gehören untrennbar zusammen. Es ging auch um den Umgang miteinander. Die Leute, die die Menschwerdung Gottes in Jesus in Frage gestellt haben, waren lieblos. In Kapitel 4, 7 und 8 heißt es: Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe.
Woran hat sich das konkret gezeigt?
Zum Beispiel daran, dass die wohlhabenden Gemeindeglieder die armen Gemeindeglieder nicht unterstützt haben. Wenn aber jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.
Und woran noch?
An der Liebe zur Welt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffartiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer an den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
Haben Sie denn nicht gemerkt, dass Sie etwas falsch machen?
Offensichtlich nicht.
Warum nicht?
Weil, so komisch das klingt und so absurd das ist, Sünde für Sie gar kein Thema mehr war. Wenn in Kapitel 1, Vers 8 und bis 10 heißt es: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er getreu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir uns zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass Gott in Jesus Christus nicht wahrer Mensch geworden ist? Wie gerät die Bruderliebe aus dem Blick? Warum lieben Sie stattdessen die Welt?
Weil Sie überzeugt waren, dass alles leiblich-irdisch unwichtig ist. Deshalb halten Sie nichts von der Idee, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Deshalb vernachlässigen Sie, Ihre Brüder zu lieben und sie materiell zu unterstützen. Und weil das leiblich-irdische unwichtig für Sie ist, gehen Sie den Versuchungen der Welt umso leichter auf den Leim.
Und warum halten Sie sich für sündlos?
Weil Sie meinen, durch den Glauben über den Dingen zu stehen.
Und was hat Johannes dazu zu sagen?
Johannes zeigt, dass unsere Vorstellung von Gott, von Jesus Christus und unser Handeln eng zusammengehören. In Kapitel 1, 5 bis 7 heißt es, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.
Und was bedeutet die Bruderliebe?
Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht.
Wird zum Bruder untrennbar zum Glauben an Gott.
Weil die Liebe von Gott kommt. Deswegen heißt es in Kapitel 4, Vers 7, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott.
Woran wird deutlich, dass die Liebe tatsächlich von Gott kommt?
Daran, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, daran, dass in Jesus Christus Gott uns Menschen zu uns Menschen gekommen ist und Mensch geworden ist. In Kapitel 4, 9 und 10 heißt es, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt zur Versöhnung für unsere Sünden. Dadurch, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, erkennen wir, was Liebe ist.
Und was folgt daraus?
Weil Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, sollen Christen einander lieben. In Kapitel 4, 10 und 11 heißt es, das Besondere an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, der sich für uns opferte, um unsere Schuld von uns zu nehmen. Liebe Freunde, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das war vor 2000 Jahren. Was können wir heute aus den drei Johannesbriefen lernen? Dass meine Beziehung, auch heute noch, mein Wissen und mein Blickwinkel von oder auf Jesus Christus Auswirkungen auf mein Leben haben. Das haben wir wie heute Morgen auch gehört von dem Johannes, der auf Patmos war, der in keiner leichten Situation war, der sich einfach nur auf Jesus konzentrierte und dann gesagt hat, ich bin in der Lage, das zu tragen, was ich zu tragen habe und habe dadurch die Kraft, durchzuhalten. Wenn wir uns die Bibel angucken, dann das Beispiel, wie eben gehört, sie haben an Jesus Christus als den Sohn Gottes geglaubt, aber nicht daran, dass er Mensch wurde und für seine Sünden gestorben ist. Sie haben sich nicht als Beschenkte gefühlt und konnten deshalb auch nicht ihren Nächsten beschenken. Oder wenn wir uns damals bei die Juden angucken, in den Pharisäer und Schriftgelehrten, die ja die Elite waren, haben den wahren Jesus Christus nicht gekannt und ihn gekreuzigt. Sie waren gesetzlich und auf sich fixiert. Oder wenn wir uns den Galaterbrief angucken, den wir auch als Bibelkreis intensiv studiert haben, da ging es um den Streit in der Antiochia, wo es um die Gesetzlichkeit ging. Klare Aussagen von Paulus: Glaube als Freiheit vom Gesetz, dadurch befreit zur Liebe. Lasst euch eure Freiheit nicht nehmen. In Kapitel 5, in Galater, Vers 4 heißt es: Wenn ihr von Gott bestehen wollt, indem ihr das Gesetz befolgt, habt ihr die Verbindung mit Jesus Christus verloren und die Gnade vertan. Die Auswirkungen der Verbindung mit Jesus Christus werden in Vers 22 beschrieben, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wie sieht mein, wie sieht eure Beziehung, euer Wissen, euer Blickwinkel auf Jesus Christus aus? Eine Frage, die sich lohnt, darüber nachzudenken. Welche Auswirkung hat dann diese Antwort auf mich und meine Beziehung zu meinem Nächsten? Und bevor ich dem Marco gleich diese Fragen nochmal persönlich stellen werde, möchte ich euch kurz eine eigene Erfahrung sagen. Es sind jetzt 5 Jahre her, ich habe das immer auch mal wieder erwähnt hier in der Lektion. Vor 5 Jahren war ich an einem Punkt, wo kein Leben mehr und keine Hoffnung in mir war. Und in der Klinik hat man mich dann wieder darauf aufmerksam gehabt, wer in mir wohnt. Und dadurch bin ich zurück ins Leben gekommen, durch dieses Bewusstsein. Jetzt sind 5 Jahre vergangen und ihr wisst, dass man mir ein großes Geschenk gemacht hat, dass ich seit Oktober jetzt in der Beratung bin, um Menschen Hoffnung zu geben. Und ihr könnt mir glauben, dass ich das sehr gut kann, weil ich weiß, wie es ist, ohne Hoffnung zu sein. Und man hat mir jetzt noch ein größeres Geschenk gemacht. Ich hatte ein Gespräch mit unserem leitenden Arzt für Akut- und Notfallmedizin. Und aufgrund der Krankheitsentwicklung, der gesellschaftlichen Entwicklung, auch im Industriepark Höchst, da wo ich arbeite, ihr müsst euch vorstellen, da arbeiten 22.000 Mitarbeiter, und hat man da die Zeichen der Zeit erkannt und weiß, dass man medizinisch nicht mehr nur arbeiten kann. Und jetzt hat man mich gefragt, ich habe meine Ausbildung noch nicht mal fertig, aber ich habe noch einiges vor mir, hat man mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, um mich herum eine sogenannte Notfallseelsorge aufzubauen für den Industriepark. Jürgen, ist genau das, was du mir vorausgesagt hast. 7 Tage die Woche, 24 Stunden rund um die Uhr. Also das habe ich nicht allein, also man erwartet da, man hat da Großes noch vor und man hat da so viel Vertrauen, nämlich aufgrund meiner Erfahrung, nicht meiner Ausbildung. Ich kann nur jedem ans Herz legen, egal was in eurem Leben gerade ist oder noch passieren wird. Wenn ihr das verinnerlicht und fest und nicht Fragen stellt, warum, weshalb, sondern einfach nur an der Verbindung festhaltet, dass Jesus Christus da ist, dann können in eurem Leben Wunder geschehen. Marco, wie sieht dein Gottesbild oder deine Beziehung, wie würdest du deine Beziehung zu Jesus Christus beschreiben? Du darfst auch hier nach vorne kommen, ja klar. Du schräg? Komm näher zu mir, Marco. Vom Mikro.
Also, wie ihr seht, sitze ich im Rollstuhl. Bis von meiner Geburt an. Und sagen wir es so, ich war schon immer ein sehr optimistischer Mensch. Aber auch früher war mir früher noch nicht sicher, ob ich an Gott glauben soll. Also ich habe auch mit der Zeit immer mehr Sachen erfahren über meine Krankheit, dass sie nicht so harmlos ist, dass sie auch gefährlich später wird und alle möglichen Dinge. Der Arzt hat auch gesagt, dass ich sterbe mit 18. Wie man sieht, hat er Unrecht. Ich lebe noch, mir geht's gut. Und ja, das mit meinem Glauben und mit Jesus und Gott hat angefangen, als mein Opa gestorben ist. Da war ich erstmal sehr traurig, habe mir auch viele Gedanken drüber gemacht, habe auch oft mit Thomas geredet. Und das habe ich auch dank meiner optimistischen Art zu verdanken, was auch in meinen Augen Geschenk vom lieben Gott und von Jesus ist. Und deswegen möchte ich auch, ich sag's immer so gern, den Weg Gottes und den Weg der Liebe zu gehen. So wie Jesus das auch immer gemacht hat. Er hat allen Menschen geholfen, war für sie da. Also er hat, wie das schon vorher gesagt wurde, er hat sich einfach irgendwelche Worte dahin geworfen, hat die Menschen in den Arm genommen, sie geheilt. Also nicht nur Gottes Liebe, sondern auch Jesus. Und der konnte das uns Menschen am besten zeigen. Und wenn wir uns an Jesus ein Vorbild nehmen und uns immer die Frage stellen, was würde Jesus tun, dann können wir viel erreichen. Also jeder einzelne von uns. Das hat mir in den letzten Jahren sehr viel Kraft gegeben und ich habe mich, 2017 war das mit meinem Opa, seitdem sehr stark in eine positive Richtung verändert. Ja, danke schön.
Vielen Dank, Marco. Und jetzt möchte der Marco etwas vortragen, was er selber geschrieben hat. Das sind seine Worte. Und das möchte er gerne jetzt mit uns teilen. Bleib hier wegen dem Mikro.
Auch hier beim Mikro, okay. Ja. Helfen ist doch was Tolles, oder? Ja, sage ich. Früher wäre ich überzeugt davon gewesen, dass man jedem Menschen helfen kann. Jedem Menschen helfen, besser gesagt, aus seinem Leid befreien kann. Aber ist dies wirklich so? Eine Antwort darauf fehlt mir. Lieber Gott, ist es wirklich möglich, so sehr zu leiden, ohne Licht, ohne Freude? Gibt es ernsthaft diese Hoffnungslosigkeit, ohne Lust auf das Leben? Ich verstehe das einfach nicht. Kann man sich wirklich so ungeliebt, ungewollt und einsam fühlen, obwohl man ein Dach über dem Kopf, Essen, Familie und Freunde, die einen lieben hat? Leider Gottes habe ich festgestellt, so Menschen gibt es. Der Grund dafür ist diese scheiß Leistungsgesellschaft. Jeder muss der Beste sein, die anderen überbieten. Alle müssen Abi plus Studium haben, ansonsten kann man nicht den besten Job haben. Könnte sowas von kotzen. Natürlich muss man auch viel Geld, einen Sportwagen und das neueste Handy besitzen. Um dabei zu sein, muss man auch Alkohol trinken, rauchen und auf Partys gehen. Noch schlimmer ist, Markenkleidung ist Pflicht, um stylisch und attraktiv auszusehen. Genau aus diesen Gründen werden Menschen allein gelassen. Weil niemand sie beachtet. Brechen sie zusammen und verlieren ihren Willen und ihre Motivation für dieses wunderschöne Leben. Mit einer guten Freundin habe ich erfahren, wie grausam es sein kann, keine Anerkennung und Beachtung von anderen Menschen zu bekommen. Gerade durch sie habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich diesen Menschen helfen und habe einen Entschluss gefasst. Vielleicht kann ich diese Menschen nicht aus ihrem Leid befreien, aber ich kann zeigen, was für ein schöner, bezaubernder und mit Liebe erfüllter Ort diese Welt eigentlich ist. Ich kann diesen Menschen zeigen, dass sie etwas Besonderes und Wertvolles sind, indem ich ihnen sage, wie wunderbar, wunderschön und einzigartig diese Menschen sind. Ich kann ihnen mitteilen, dass sie geliebt werden, gewollt und einfach unglaublich sind, so wie sie sind und es einfach immer sein werden. Ich habe für mich einfach begriffen, wie wunderbar das Leben, welches uns geschenkt wurde, ist. Ich finde, es sehen einfach nur zu viele aus dem falschen Blickwinkel. Genau diese Schönheit des Lebens, die viele nicht sehen, möchte ich so vielen Menschen wie möglich vor Augen führen. Was ich definitiv auch möchte, ist, diesen Menschen, nein, allen Menschen mit einem strahlenden und liebevollem Lächeln entgegenzukommen, um zu zeigen, wie glücklich es macht, Freude und Liebe zu verbreiten. Ach, es ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Helfen ist doch was Tolles, oder? Ja, es gibt nichts Besseres als das. Vielleicht kann man diese Menschen nicht aus ihrem Leid befreien, aber es tut ihnen gut. Sie brauchen es. Und das Allerwichtigste, es erleichtert eine Menge. Das Beste an der Sache ist, es bereitet Freude und macht glücklich. Das Allerwichtigste am Helfen und für andere beizustehen ist, mit Freude, Liebe und vollem Herzen dabei zu sein. Das alles habe ich nur durch einen Menschen, der leidet, gelernt. An diesen Menschen, du bist einfach unersetzlich, etwas Einzigartiges und ein sehr wichtiger Teil in meinem Herzen. Danke für alles. Hat sich gefreut, es euch vortragen zu dürfen. Das ist das Wichtigste für mich. Lächeln ist sehr wichtig.
Ja, Marco, vielen Dank. Ihr kennt ja alle den Radiosender FFH und da hat ein Moderator nach den Nachrichten und nach den gesellschaftlichen Entwicklungen, hat er einfach mal laut gedacht und hat gesagt, haben die leeren Kirchen und die vielen Kirchenaustritte mit der gesellschaftlichen Entwicklung etwas zu tun? Und durch meine neue Tätigkeit bin ich in verschiedenen Arbeitskreisen drin. Unter anderem habe ich den Dr. Klauner kennengelernt, der Chefarzt von der Sana-Klinikum für Psychiatrie und Psychotherapie und hat dort auch die neuesten Zahlen vorgelegt, das war jetzt erst vor kurzem. Und da wurde er von einer Teilnehmerin gefragt, ja, brauchen wir denn mehr Therapeuten und brauchen wir mehr Kliniken? Und da sagt er, nein, wir müssen gesellschaftlich umdenken, wir müssen als Menschen umdenken. Ja, wohin denn? Wir müssen wieder hin zu familiären Strukturen, zur sozialen Bindung. Aber da sind nicht die Social Medien gemeint, die führen nämlich in den Narzissmus, sondern aufgrund der Studien, sondern wir müssen hin zu richtigen sozialen Strukturen, face to face. 90% der Kommunikation ist nonverbal. Also von da, wir brauchen diese persönlichen Kontakte wieder, hat er gesagt. Und, das hat mich dann überrascht, wir brauchen Spiritualität. Das hat er das, die Menschen vor 100 Jahren hatten wesentlich größere Probleme, wie wir heute. Aber sie waren familiär eingebunden, sozial eingebunden und kirchlich eingebunden. Da sagt er, diese drei Sachen, das kann kein Therapeut und keine noch so gute Klinik, was diese drei Sachen haben. Das war ein schönes Statement von dem Dr. Klauner, Chefarzt in der Sana-Subklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er ist Mensch geworden und für unsere Sünden gestorben. Er gehört nicht zu denen, die kein Verständnis für unsere Schwächen haben. Im Gegenteil, unser oberster Priester wurde genau wie wir auf die Probe gestellt und blieb doch ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron treten, auf dem die Gnade regiert. Dort werden wir immer, wenn wir Hilfe brauchen, Liebe und Erbarmen finden. Das finden wir in Hebräer 4, 14 bis 16. Wenn uns das ganzheitlich bewusst ist, wie reich beschenkt wir durch seine Gnade, Hilfe, Liebe und Erbarmen sind, dann können wir auch an unseren Nächsten das weitergeben. Und das Licht der Liebe hinaustragen in diese Welt und sagen, was im Psalm 133 steht. Wie schön, wenn wir einander bleiben, wie wohltuend, wie schön, wenn wir beieinander bleiben. Dort will der Herr seinen Segen schenken, Leben, das für immer besteht. Amen. Ich möchte noch mit euch beten. Himmlischer Vater, großer, gütiger Gott, wir sagen dir Lobpreis und Dank für das Geschenk, was du uns durch deinen Sohn gemacht hast. Himmlischer Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen um deinen Heiligen Geist, für jeden Einzelnen von uns hier und für uns als Gemeinde, dass uns das doch ganz bewusst ist, was du uns dafür ein Geschenk gemacht hast. Was für eine Kraft wir doch dadurch bekommen, wenn uns das ganz bewusst ist. Für uns selbst und auch für unsere Umgebung, an jedem an den Platz, wo du uns gestellt hast. Die Welt braucht uns. Die Welt braucht in erster Linie dich, Herr Jesus. Und so lass es doch vollkommen in uns aufgehen, sodass wir doch ein Licht sind. Ein Licht der Liebe und der Kraft und der Hoffnung in dieser Welt. Ich bitte dich das von ganzem Herzen. Segne du jeden Einzelnen und segne du diese Gemeinde in ihrem Auftrag. Hilf uns, dass wir ein Tor zum Himmel sind. Hilf uns, dass deine Liebe durch uns leuchtet. Hab Dank dafür. Amen. Amen. So geht hin, ihr Gesegneten, weil ihr seid gesegnet und ihr seid beschenkt. Deswegen lebt als Beschenkte. Amen.